Ja, ich denke, die meisten von uns haben es mitbekommen. Vor 8 Tagen, am Silvestertag, ist unser ehemaliger deutscher Papst Benedikt XVI. Alias Josef Ratzinger im Alter von 95 Jahren gestorben. Wenn ein Papst stirbt, ist das eine große Sache. Es gab eine Trauerfeier, ich glaube mit 50.000 Menschen. Und natürlich hinterlässt so ein Papst auch ein Testament. Nicht nur ein Testament, das so seinen Nachlass regelt, sondern auch ein sogenanntes geistliches Testament. Und dieses Testament hat Josef Ratzinger vor einigen Jahren verfasst und es wurde jetzt so nach seinem Tod vom Vatikan auch veröffentlicht. Und ich habe mir das durchgelesen, was er da so schreibt. Und in diesem Testament, da blickt er zurück. Er dankt den Menschen, die ihn begleitet haben. Er ist auch sehr demütig in diesem Testament. Er entschuldigt sich für da, wo er auch schuldig geworden ist und so weiter, vieles. Aber was ich in diesem Testament spannend fand, dass es doch eine Botschaft gibt, die sich so durch dieses ganze Testament hindurchgezogen hat und die ja auch den Gläubigen sozusagen in dieser Welt zuruft. Und die lautet: Lasst euch nicht vom Glauben abbringen, steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist schön zu hören von dem Papst, ne? Lasst euch nicht vom Glauben abbringen, steht fest im Glauben. Diese Botschaft war dem Benedikt scheinbar so wichtig, dass er sie auch so zur Zentralbotschaft seines Testaments gemacht hat. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer Welt leben, ja, in der schon immer mehr Menschen der Kirche den Rücken kehren, aber auch dem Glauben. Und so stellt sich auch für uns heute die Frage, was ist eigentlich, wenn mein Glaube an Jesus nicht mehr so fest steht, nicht mehr so sattelfest ist? Was, wenn mein Glaube vielleicht unter Druck gerät, wenn er wankt? Was ist notwendig, damit mein Glaube standhält? Über diese Fragen möchte ich mit euch in dieser Predigt so ein bisschen nachgehen. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor circa einem Jahr habe ich aus dem Buch der Offenbarung über das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus gepredigt. Und ist auch nicht schlimm, wenn ihr euch nicht mehr erinnert. Aber ich habe damals schon angekündigt, dass ich immer wieder mal, wenn es so gerade reinpasst, ja, über die weiteren Sendschreiben predigen werde. Es sind ja so 7 an der Zahl. Und so möchte ich heute nach einem Jahr fortfahren mit dem zweiten Sendschreiben. Mal schauen, ob es in diesem Intervall weitergeht. Und das Faszinierende an diesen Sendschreiben für mich ist, dass hier Jesus als der lebendige, erhöhte Christus, ja, sozusagen direkt hineinspricht in die Situation von einzelnen Gemeinden, in real existierenden Gemeinden des ersten Jahrhunderts. Und Jesus stellt diesen Gemeinden da so ein Zeugnis aus. Der sagt ihnen, was er gut findet, was er nicht so gut findet. Er ermahnt sie, er tröstet sie, er ermutigt sie auf ihrem Weg, auf den sie sind. Und was wir feststellen ist, ich denke, das haben wir schon bei diesem ersten Sendschreiben in Ephesus gemerkt, ja, die Themen und die Herausforderungen, die Jesus in diesen Gemeinden anspricht, die haben sich über die Jahrtausende hinweg nicht verändert, nicht wirklich. Die Gemeinde kämpft heute immer noch mit den gleichen Sachen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und so können wir auch davon ausgehen, dass Jesus mit seinen Aussagen nicht nur diese 7 Gemeinden von damals meint, sondern auch uns heute im 21. Jahrhundert. Das zweite Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde von Smyrna. Smyrna ist eine antike Hafenstadt, liegt nur 50 Kilometer nördlich von Ephesus an der Ägäis. Das antike Smyrna wurde vom Nachfolger Alexander des Großen errichtet und wurde dann in der Folge auch zu einer der reichsten Städte Kleinasiens. Das lag zum einen daran, dass die einen relativ guten und geschützten Hafen hatten, der auch nicht versandet ist mit der Zeit. Das ist nämlich in Ephesus passiert und dann ging es wirtschaftlich bergab. Und Smyrna lag auch relativ gut in seiner Verkehrslage. Es gab gute Anbindung so ins zentrale Kleinasien, ins Hinterland. Smyrna war nicht nur eine reiche Stadt, sondern auch eine überaus schöne Stadt. Sie galt als die Perle Kleinasiens. Was den Kult anbetrifft, war diese Stadt vollgepumpt mit Göttern. 39 Tempel unterschiedlicher Gottheiten sind aus antiken Quellen für Smyrna belegt. Wenn wir auf die Gemeinde schauen in Smyrna, die entstand vermutlich, während Paulus auf seiner dritten Missionsreise in Ephesus ja auch längere Zeit geblieben ist. Und Ephesus war ja seine Base und von da aus hat er hineingewirkt in diese, ja, in diese Region, Kleinasien. Und da ist auch Smyrna entstanden. Smyrna gibt es heute immer noch. Es ist heute die drittgrößte Stadt der Türkei, bekannt unter dem Namen Izmir. Ja, vielleicht wart ihr da schon mal in Urlaub. Ich will da mal hin, nachdem ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Ja, was hat Jesus dieser Gemeinde zu sagen? Ich lese aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Soweit das Sendschreiben an Smyrna. Was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat, ist ernst. Und ich denke, wir kriegen aus dem, was Jesus hier beschreibt, einen recht guten Eindruck, ein recht gutes Bild, ja, wie es dieser Gemeinde erging. Smyrna ist eine Gemeinde in Bedrängnis, eine Gemeinde, die unter Druck steht. Was ist das für ein Druck? Konkret erwähnt Jesus die Juden von Smyrna, ausgerechnet die Juden, die Christen torpedieren. Jesus nennt es Lästerungen, die gegen die Christen ausgesprochen werden. Oder im Griechischen steht hier dieses Wort der Blasphemie. Blasphemie, ein ganz starkes Wort, das ja normalerweise gebraucht wird, wenn Menschen Gott verachten. Hier sind es die Christen, die aufgrund ihrer Bindung an Jesus diese Verachtung ertragen müssen. Aber die Verachtung der Juden war für die Christen in Smyrna sicherlich nicht das einzige Problem. Ja? Auch die Heiden waren ein Problem für die Christen dort. Die Römer haben dort regiert. Und die römischen Kaiser haben zu dieser Zeit immer mehr sich als göttliche Figuren angesehen und entsprechend von ihren Untertanen Verehrung eingefordert, Opfer verlangt für ihre Person. Das war für Christen ein Problem. Und jetzt bereitet Jesus diese Gemeinde noch weiter darauf vor und sagt, es wird nicht nur bei Verleumdungen bleiben, nicht nur bei Worten, sondern Jesus kündigt ihnen an, dass einige von ihnen ins Gefängnis geworfen werden. Und er geht sogar noch weiter und sagt, dass es ja für einige auch den Tod bedeuten wird. Das kündigt Jesus dieser Gemeinde an. Für die Christen von Smyrna bestand diese Bedrängnis in diesem Druck der Verfolgung, der Ausgrenzung. Und eng damit verbunden auch das Zweite, was Jesus hier erwähnt, ihre Armut. Ja, wer verfolgt wird, wer unter Druck steht, wer ausgegrenzt ist, der schafft es nicht, sich einen Wohlstand zu erarbeiten. Armut und Verfolgung hängt eng zusammen. Und ich denke, wir können es uns nicht ganz vorstellen, ja, wie sehr der Glaube dieser Christen ja durch diese Situationen auch herausgefordert wurde. Als ich in der Vorbereitung das erste Mal dieses Sendschreiben gelesen habe, weil das ist ja so dran gewesen, das zweite, ich habe schon das erste gemacht, da war mein erster Gedanke, vielleicht könnte ich dieses Sendschreiben einfach auslassen. Weil ich meine, da geht es ja um Verfolgung, da geht es um Martyrium und solche Sachen. Ich meine, wir leben hier in einem freien Land, das betrifft uns ja eigentlich nicht. Aber dann wurde mir klar, nee, das ist total wichtig, dass wir über dieses Sendschreiben nachdenken. Mir sind dann auch ganz viele Gründe eingefallen. Ich nenne mal 3. Erster Grund. Ich glaube, dieses Sendschreiben bewahrt uns vor falschen Erwartungen. Es existiert in unserer christlichen Welt eine starke Strömung, in der diese Vorstellung vorherrscht, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dein Leben auf einmal total super wird und immer besser wird. Und dass es fast so eine Art Automatismus ist. Ein Christ, der richtig glaubt, dem geht's auch immer richtig gut. Bei dem läuft's im Leben. Aber wenn wir uns diese Christen von Smyrna anschauen, dann stellen wir fest, der Smyrna verkörpert das komplette Gegenteil zu dieser Vorstellung. Smyrna ist arm. Smyrna lebt in permanenter Verfolgung. Smyrna leidet. Und so wie Jesus über diese Schwierigkeiten dieser Gemeinde spricht, wird klar, dass für ihn diese Bedrängnis, diese Armut und diese Lästerungen kein Defizit darstellen, sondern ja, Kennzeichen von echtem Glauben sind. In jedem Sendschreiben gibt es normalerweise so einen Lobteil. Der Lobteil in diesem Sendschreiben ist einfach nur die Aussage, dass sie in Bedrängnis stehen und arm sind, obwohl sie reich sind. Der zweite Grund, warum dieses Sendschreiben für uns wichtig ist, dieses Sendschreiben erinnert uns daran, dass wir unsere verfolgten Geschwister nicht vergessen. Smyrna hat das erlebt, was auch heute ganz, ganz viele Christen in dieser Welt erleben. Und wir müssen uns klar machen, dass wir als westliche Christen in so einer, ja, in so einer Ausnahmesituation stehen, dass uns diese direkte Verfolgung hier schon erspart bleibt. Auch wenn ich meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen würde, dass das ewig so weitergeht. Aber das ist ein Sonderstatus, den wir auch haben. Und zum Glück haben wir solche Organisationen wie Open Doors, die uns das auch in Zahlen präsentieren und auch so ein Sendschreiben soll uns daran erinnern, hey, es gibt Christen in dieser Welt, für die ist das, was Smyrna erlebt hat, real und für sie auch einzustehen. Der dritte Grund, warum dieses Sendschreiben auch für uns heute wichtig ist und auf den will ich auch ein bisschen ausführlicher eingehen, ganz einfach der, weil auch unser Glaube, auch unsere Treue zu Jesus Christus herausgefordert wird. Ja, wir werden nicht verfolgt. Ja, wir werden nicht hingerichtet. Und doch glaube ich, dass unsere Treue zu Jesus ja oft auf ganz anderen Ebenen herausgefordert wird. Dinge, die jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so krass sind wie Verfolgung und Tod. Aber doch gibt es eben viele Dinge, die für unseren Glauben eine ernsthafte Bedrohung auch darstellen. Was sind das für Dinge in deinem Leben, die deine Treue zu Jesus irgendwie herausfordern? Was ist deine Bedrängnis? Vielleicht ist es eine Leitsituation, die an sich schon irgendwie schwierig ist, aber dich gleichzeitig auch so ins Zweifeln bringt, ob dieser Gott, an den du da glaubst, wirklich gut ist. Vielleicht ist es auch Enttäuschung. Unter Christen gibt es viel Enttäuschung. Es gibt viele Christen, die sind enttäuscht von anderen Christen, enttäuscht von Gemeinden und wie es manchmal so zugeht. Und diese Enttäuschung, die kann große Züge annehmen, die kann auch eine Rückwirkung auf die Gottesbeziehung nehmen. Auch das ist was, was vorkommt. Auch das ist was unseren Glauben angreifen kann. Vielleicht ist es auch einfach nur eine ganz große Verwirrung, die in deinem Kopf vorherrscht. Es gibt ja so viele Meinungen, so viele Philosophien, so viele Hypothesen. Ich habe einleitend ja mit diesem Testament von Benedikt angefangen und zitiert, wo er sagt, steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Und was hinter diesem Satz steht, ist eigentlich so das ganze Leben von diesem Benedikt. Der hat zeitlebens eigentlich gegen eine Sache gekämpft, was er genannt hat, die Diktatur des Relativismus. Also diese Geisteshaltung, die sich in der westlichen Welt in den letzten 50 Jahren so mehr und mehr ausgebreitet hat, die davon ausgeht, dass Wahrheit relativ ist. Dass es keine absoluten Wahrheiten mehr gibt. Und auch das ist eine Weltanschauung, die unseren Glauben torpediert. Ja? Die Basis unseres Glaubens ist, dass es Wahrheit gibt. Aber wenn man sagt, es gibt keine Wahrheit mehr, was soll man dann machen? Das bringt viele Menschen ins Nachdenken, ins ja, lässt sie in einem Zustand der Verwirrung. So, und ich will jetzt mal dazu übergehen, dass wir uns einfach mal anschauen, wie Jesus dieser Gemeinde in ihrer Bedrängnis begegnet und was das auch heute uns zu sagen hat. Und wir beginnen einfach mal ganz am Anfang mit der ersten Aussage. Da sagt Jesus: Ich bin der Erste und der Letzte. Das ist seine Selbstvorstellung. Und ich finde, über diese Aussage, da kann man leicht mal so schnell drüber lesen, ja, Erster und Letzter und so, ja. Aber wenn man sich mal vorstellt, was sagt Jesus hier denn? Es ist eine Aussage, in der Jesus seine absolute Macht, seine Souveränität herausstellt. Alles, was wir Menschen auf dieser Erde in Zeit und Raum erleben, ist von seiner ewigen Präsenz umschlossen. Er war da, bevor die Erde geschaffen wurde. Und er wird das letzte Wort haben, wenn diese Welt vergeht, denn er ist der ewige Gott, der Erste und der Letzte. Und diese Selbstvorstellung, die ist ja nicht willkürlich gewählt, sondern die zielt immer auf die Situation dieser Gemeinde, um die es gerade geht, hier auf die Situation der Christen von Smyrna. Und was er ihnen sagen will, ist: Hey, egal, was ihr in dieser Welt an Schwierigkeiten erlebt, an Beschimpfungen, an Verfolgung, seid euch gewiss, ich bin der ewige Gott. Ich habe die Macht und alles steht in meiner Hand. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und genau das möchte ich dir auch zusprechen. Was auch immer deine Bedrängnis ist, dein Gott ist größer und dein Leben steht in seiner Hand. Egal was passiert. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Jesus stellt sich nicht nur vor als der Erste und der Letzte, sondern er gibt sich sogar noch einen zweiten Titel. Nämlich ich war tot oder ich bin der, der tot war und ich bin wieder lebendig geworden. Und auch hier könnte man sagen, ja stimmt. Jesus ist am Kreuz gestorben, nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden, das ist unser christliches Bekenntnis. Aber wir müssen auch hier überlegen, was bedeutet diese Aussagen für diese Christen in Smyrna, diese Menschen, die von dieser existenziellen Angst und von dieser Todesbedrohung betroffen sind. Was Jesus diesen Christen hier sagt, das wisst ihr, ich bin euch diesen Weg vorausgegangen. Ich wurde verspottet, ich wurde geschlagen. Ich wurde hingerichtet an ein Kreuz. Ich war tot. Aber wisst ihr was? Ich bin wieder lebendig geworden. Ich lebe. Und was hier schon von Anfang an durchbricht, ist diese großartige Hoffnung des Evangeliums. Jesus war tot, aber er ist lebendig. Jesus hat den Tod besiegt, überwunden. Und das ist die Hoffnung, die er diesen Christen, die vor dem Tod stehen, geben kann. Der Tod ist nicht das Ende. Ich habe den Tod überwunden. Es geht weiter in Vers 9. Da sagt Jesus: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und die Lästerungen und. Ich kenne das. Bernhard hat am letzten Sonntag über die Jahreslosung gesprochen. Im ersten Buch der Bibel offenbart sich Gott dieser Sklavin Hagar in der Krise ihres Lebens als der Gott, der sie sieht, der sie anschaut, der sich um sie kümmert. Und jetzt hier im letzten Buch der Bibel merken wir, dass sich Gott zwischen den ersten und den letzten Seiten der Bibel scheinbar nicht verändert hat. Jesus sagt zu dieser gebeutelten Gemeinde hier: Ich kenne deine Bedrängnis. Oder anders formuliert: Ich nehme das wahr, was du durchmachst. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du irgendwie in einer schwierigen Situation warst und dann kommt auf einmal jemand zu dir, vielleicht ein Freund, und der sagt zu dir: Du, ich sehe das, was du da gerade durchmachst. Und auch wenn so eine Aussage das Problem an sich vielleicht nicht löst, So ist uns, glaube ich, allen bewusst, was das für ein unglaublicher Trost ist, zu wissen, hier kommt jemand, hier ist jemand, der mich sieht. Ich bin nicht allein. Und wenn das uns schon hilft, wenn das andere Menschen zu uns sagen, wie viel mehr hilft es uns zu wissen, dass der erhöhte Christus, der von sich sagt, ich bin der Erste und der Letzte, dass der sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Und das möchte ich auch dir zusagen. Ich kenne deine Zweifel, sagt Jesus. Ich kenne das, was dich bedrängt, das, was dich umtreibt, deine Verwirrung, all das, was da ist. Ich kenne das. Ich weiß, wie es dir geht. Eine großartige Ermutigung. Ich lese diesen Vers 9 nochmal weiter. Der geht nämlich noch weiter. Da sagt Jesus, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung und so weiter. Das heißt, ihr seht es ja inmitten dieser Aufzählung all dieser Schwierigkeiten, die diese Gemeinde von Smyrna hat, Verfolgung, materielle Armut, auf einmal dieser ganz kleine Satz, 4 Worte, du bist aber reich. In Jesu Augen ist diese Gemeinde von Smyrna, die ja nach äußeren Gesichtspunkten nichts vorzuweisen hat, die arm ist, materiell arm ist, für Jesus nicht arm, sondern reich, geistlich reich. In einem der folgenden Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, da finden wir dieses Thema schon wieder mit arm und reich, nur komplett umgedreht. Laodicea ist im Gegensatz zu Smyrna keine arme Gemeinde, sondern eine ganz reiche Gemeinde, zumindest in materieller Hinsicht. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Diese reiche Gemeinde von Laodicea, sie hat in ihrem Reichtum was ganz Entscheidendes verloren, nämlich ihre Abhängigkeit zu Jesus. Und damit ist sie geistlich arm geworden. Vor einigen Monaten haben wir hier im Gottesdienst den ersten Teil der Bergpredigt studiert. Was war nochmal der erste Satz, mit dem die Bergpredigt beginnt? Da sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Smyrna ist eine Gemeinde, die genau das verkörpert. Sie sind arm vor Gott. Sie leben in dieser Abhängigkeit von Christus und deshalb nennt Jesus sie reich, obwohl sie materiell arm sind. Sie haben Jesus in ihrer Mitte. Und genau das spricht Jesus dieser Gemeinde in ihrer Bedrängnis zu. Ihr seid zwar äußerlich in einer total schwierigen Situation, ihr steckt in Schwierigkeiten, aber macht euch bewusst, ihr seid reich beschenkt, weil ihr mich in eurer Mitte habt. Und was wir daraus lernen können, ist, denke ich, egal wie die Umstände unseres Lebens auch sind, ob wir viel besitzen oder wenig besitzen, ob wir in Schwierigkeiten stecken oder ob da alles gut läuft, das Entscheidende ist, dass wir Menschen sind, die in dieser Angewiesenheit auf Jesus hinleben. Und dass wir darin erkennen, welchen Reichtum wir in Jesus Christus haben, wie groß das ist, was er uns schenkt. Und diese Perspektive, dieser Blick auf Jesus, das ist das, was er dieser Gemeinde zuspricht und was, ja, wo er sich wünscht, dass sie durchhalten lässt. Jetzt haben wir uns einige Aussagen angeguckt und ich glaube, relativ deutlich gesehen, ja, Jesus will diese Gemeinde ermutigen. Er will sie durchtragen durch ihre Schwierigkeit. Aber ich finde, wenn man in so einer Bedrängnis drinsteckt, in so einer schwierigen Situation, dann stellt sich eigentlich jedes Mal diese eine Frage, diese Frage nach dem Warum. Warum passiert das eigentlich gerade? Und welchen Sinn hat das Ganze? Und wenn man das immer so wüsste, dann würden die Schwierigkeiten unseres Lebens, glaube ich, manchmal so ein bisschen leichter sein, oder? Und ich finde, das Spannende ist, dass Jesus hier den Christen von Smyrna eben Antworten gibt auf genau diese Fragen. Woher kommt diese Bedrängnis und wozu ist sie da? Vers 10. Da sagt Jesus zu dieser Gemeinde: Siehe, der Teufel steht im Begriff, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr geprüft werdet. Will heißen, ja, hinter dem, was die Christen von Smyrna erleben, stecken nicht allein Menschen, sondern Jesus sagt, der Teufel, der Satan, der Versucher höchstpersönlich. Gleiches gilt auch für diese Lästerungen der Juden. Jesus sagt, das sind eigentlich gar keine echten Juden, die sowas machen, sondern das ist eine Synagoge des Satans, hat er es genannt. Das heißt, eine Ansammlung von Menschen, die letztendlich nur das ausführen, was der Satan will. Was Jesus hier beschreibt, das erinnert mich ganz stark an das, was Hiob erlebt hat. Das ist ja auch der Satan, der vor dem Thron Gottes erscheint und diesen Hiob anklagt und total scharf drauf ist, Gott zu beweisen, dass dieser Hiob eigentlich nur zu ihm hält, weil Gott es ihm so gut gehen lässt. Und was macht der Satan? Er bittet Gott darum, dass er diesen Hiob ja mal so eine richtig große Tonne Unheil über ihn ausschütten kann. Und das macht der Satan. Aber er macht es nicht einfach so, sondern er muss davor um Erlaubnis fragen. Und Gott lässt es zu, dass der Satan das macht. Aber er setzt ihm auch Grenzen. Die Grenze ist, dass er nicht sein eigenes Leben antasten darf. Sowohl für Hiob als auch für die Christen in Smyrna ist das, was sie erleben, ein Angriff des Satans, der ihren Glauben und ihre Treue zu Gott, zu Jesus aufs Heftigste auf die Probe stellt. Der Unterschied zwischen den Christen von Smyrna und Hiob besteht aber darin, dass Hiob nie wusste, was da im Thronsaal Gottes eigentlich so vor sich ging. Das erfährt nämlich nur der Leser im Buch Hiob. Und Hiob schlägt sich über 40 Kapitel hinweg mit dieser Frage rum. Warum passiert mir das? Warum ist es so? Von daher verstehe ich das als eine echt große Hilfe, dass Jesus dieser Gemeinde hier erklärt, wo das herkommt und warum sie leiden müssen. Warum lässt Gott sowas zu? Das ist eine schwere Frage. Aber ich denke, die biblische Antwort darauf ist, und das können wir auch im Jakobusbrief so nachlesen, da steht, dass wir uns von Herzen freuen sollen, wenn wir in mancherlei Versuchung geraten, weil der Glaube, der sich bewährt, ein starker Glaube wird. Deswegen lässt Gott es zu, um uns stark zu machen, uns unserem Glauben zu stärken. Was wir mitnehmen können, ist, dass wenn wir Dinge erleben, die unseren Glauben an Jesus herausfordern, dass wir dann im Kopf haben, dass es wirklich sein kann, dass das ein Angriff des Satans ist auf unser Leben, auf unseren Glauben, ja, dass er unseren Glauben auf die Probe stellen will. Mir geht es so, dass ich, wenn ich in einer Schwierigkeit bin, denke ich mir immer erstmal Mist. Und dann hört es auf irgendwie, es ist einfach Mist. Aber wenn ich weiß, es ist der Teufel, der mich hier angreift, dann ist es eine ganz andere Nummer. Dann weiß ich, wer mein Feind ist. Und dann weiß ich, wen ich brauche, um gegen ihn zu kämpfen. Die Frage, was ist jetzt wichtig, wenn unser Glaube auf diese starke Weise durchgerüttelt wird? Was brauchen wir da, um bestehen zu können? Und damit kommen wir zu, ich sag's mal, dem wichtigsten Anliegen, das Jesus dieser Gemeinde mitgeben möchte. Jesus ruft dieser Gemeinde von Smyrna Folgendes zu. Er sagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei treu bis zum Tod. Sei treu. Treue ist das, was Jesus von dieser Gemeinde möchte. Das ist die entscheidende Eigenschaft, die notwendig ist. Die Treue zu Jesus, diese Entschiedenheit, ja, die Verbindung mit Jesus nicht aufzugeben, nicht aufzuhören, nicht zuzulassen, dass mich irgendwas wegzieht von Jesus, egal was passiert. Und ich möchte jetzt gar nicht so lange theoretisch darüber reden, was Treue ist, sondern ich glaube, was uns manchmal hilft, ist, wenn wir einfach ein gutes Beispiel für Treue haben. Und von daher möchte ich euch so ein Beispiel geben. Denn all das, was Jesus in diesem Sendschreiben ankündigt, das ist ja auch so eingetroffen. Das können wir in den Geschichtsbüchern nachlesen. Der erste historisch verlässliche Bericht eines Martyriums aus der frühen Kirche erzählt die Geschichte eines Christen aus Smyrna mit dem Namen Polycarp. Polycarp gehörte zu den frühen Christen, die die Apostel noch persönlich kannten. Einer Quelle zufolge wurde Polycarp von Johannes noch kurz bevor der starb zum Leiter der Gemeinde in Smyrna eingesetzt. Und diese Funktion hat er dann jahrzehntelang auch ausgeübt, bis er dann um 155 nach Christus tatsächlich diesen Weg gehen musste, den Jesus der Gemeinde in Smyrna vorausgesagt hat. Und ich lese euch jetzt so einen gekürzten Bericht von diesem Ereignis vor, wie ihn auch die Gemeinde von Smyrna aufgeschrieben hat und dann an die anderen Gemeinden so verteilt hat. Da heißt es: Nachdem der junge Christ Germanicus in der Zirkusarena von Smyrna mit den wilden Tieren gekämpft hat, erklärt der Zirkusleiter die Spiele für geschlossen. Doch der aufgebrachte Pöbel schreit: Man suche den Bischof von Polycarp, auch ihn wollen wir sehen. Freunde haben inzwischen den 86-jährigen Bischof auf ein Landgut versteckt. Polycarp gibt sich ganz dem Gebet für die Gemeinde hin. Schon 3 Tage vor seiner Gefangennahme hatte er eine Vision. Er sah, wie sein Kopfkissen in Flammen aufging. Zu seinen Freunden sagte er dann: Ich muss lebendig verbrannt werden. Als seine Verfolger ihn dann entdecken, erschrickt Polycarp nicht. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt. Er bittet die Verfolger um 1 Stunde Aufschub zum Gebet und bietet seinen Feinden ein kleines Abendessen. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor den Statthalter, den Prokonsul. Das schaulustige Volk wartet bereits auf vollbesetzten Plätzen. Der Prozess beginnt. Der Prokonsul fordert den Bischof auf: Schwöre, und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus. Polycarp antwortet: Schon 86 Jahre diene ich ihm, und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinem König, der mich erlöst hat, lästern? Der Prokonsul: Schwöre beim Glück des Kaisers. Polycarp: Vernimm mein offenes Bekenntnis, ich bin Christ. Der Statthalter: Ich habe wilde Tiere, ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Polycarp: Lass sie nur kommen. Der Prokonsul: Wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lasse ich dich vom Feuer verzehren. Polycarp: Du drohst mir mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Nun schreit das ganze Volk von Smyrna auf, Heiden und Juden. Das aufgebrachte Volk schleppt Holz und Reisig zusammen und schichtet es um den Verurteilten herum auf. Man will ihn annageln, doch er erklärt: Lasst mich so, wie ich bin. Der, der mich fürs Feuer bestimmt hat, der wird mir auch die Gnade geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Wie einst die 3 Männer im Feuerofen, wird Polycarp durch das Feuer nicht versehrt. Der Scharfrichter muss ihm schließlich den Todesstoß geben. Polycarp ist der 12. Christ in Smyrna, der seinen Glauben mit dem Blut bezeugt. Soweit dieser Bericht des Martyriums des Bischofs von Smyrna, Polycarp. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich inspirieren solche Menschen wie Polycarp, weil sie uns einfach zeigen, was das bedeutet, diesem Jesus treu zu bleiben. Und weil sie uns ein lebendiges Vorbild darin sind, sich eben durch nichts von diesem Jesus abbringen zu lassen, komme, was da wolle. Und so möchte ich auch dich ermutigen, wenn du Anfechtung erlebst, sei es ganz subtil oder auch ganz offensichtlich, bleib an diesem Jesus dran. Lass nicht zu, dass irgendwas dich von diesem Jesus trennt. Man muss zum Schluss trotzdem fragen, warum ist diese Treue zu Jesus so wichtig, dass Menschen dafür in den Tod gehen? Warum machen das Menschen? Die Antwort ist, weil auf dieser Treue zu Jesus so eine riesengroße Verheißung steht. Die schauen wir uns noch an. Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei treu bis zum Tod. Und dann sagt Jesus, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Der Siegeskranz, das ist das, womit in der Antike die Sportler geehrt wurden, wenn sie einen Wettkampf durchgestanden haben und auch gewonnen haben. Zum Beispiel so ein Marathon. Es ist eine Belohnung für das Dranbleiben und für das Nicht-Aufgeben. Jetzt haben wir in der Gemeinde, glaube ich, einige Läufer unter uns, die hin und wieder mal solche Challenges auch mitmachen. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich denke, ein entscheidender Faktor, um so einen Lauf wirklich vom Anfang bis zum Ende durchzubringen, ist, dass man ein Ziel vor Augen hat, das man erreichen möchte. Und was Jesus hier macht, ist, dass er diesen Christen von Smyrna, die mittendrin in diesem Kampf stehen, dass er denen so ein Ziel vor Augen malt. Ein Ziel, wofür es sich lohnt, dran zu bleiben. Ein Ziel, wofür es sich lohnt, zu kämpfen. Und dieses Ziel ist ein Siegeskranz. Jesus meint ja nicht einen Kranz aus Zweigen, der dann uns auf den Kopf gesetzt wird, sondern was Jesus hier verheißt, ist der Siegeskranz des Lebens. Die Belohnung ist das Leben, ewiges Leben. Leben in Fülle, in der Gegenwart unseres Vaters und unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Ziel, wofür es sich lohnt, dran zu bleiben. Wofür es sich lohnt, nicht aufzugeben. Und das gilt für die Christen von Smyrna damals und das gilt für uns heute. Was lehrt uns dieses Sendschreiben? Was mir klar geworden ist, ja, entscheidend ist nicht nur, dass wir bei dem Startschuss unseres Christenlebens losrennen, sondern entscheidend ist, dass wir auch am Ziel ankommen. Entscheidend ist nicht allein, dass wir irgendwann mal Ja zu Jesus sagen, sondern entscheidend ist auch, dass wir es lernen, diesem Jesus über die komplette Wegstrecke unseres Lebens treu zu sein, sodass wir auch eines Tages bei ihm sind und bei ihm ankommen. Und dieses Beispiel macht uns deutlich, ja, das ist kein Selbstläufer, sondern das ist auch ein Kampf. Ein Kampf gegen dunkle Mächte. Aber wir dürfen für diesen Kampf eben all diese Ermutigung, die Jesus hier wirklich ausschüttet über dieser Gemeinde, auch für uns mitnehmen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus der Erste und der Letzte ist. Der die Macht hat, der souverän ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus der ist, der tot war und wieder lebendig wurde. Wir dürfen darauf vertrauen, dass unser Reichtum nicht darin liegt, was wir in dieser Welt haben, sondern dass unser Reichtum darin liegt, wer Jesus Christus ist und dass er in unserem Herzen ist. Wir dürfen auch darauf vertrauen, dass Jesus bei uns ist, dass er uns nicht alleine ist, dass er uns sieht. All das soll uns ermutigen. Und zum Schluss diese große Perspektive, dieser Ausblick auf dieses Leben mit ihm. Soweit dieses Sendschreiben an Smyrna. Und ich hoffe, dass es uns vielleicht irgendwann im Leben hilft, dass wir uns daran erinnern, an Jesus dran zu bleiben. Das wünsche ich euch.